Wir waren 13 Jugendliche aus Ratzeburg hier. Einige sind ja auch von der Freien Evangelischen Christusgemeinde in unserem Timeout, in dem Jugendtreff. Die waren auch mit. Es war richtig großartig. Es waren auch 3 Spieler aus meiner Fußballmannschaft mit. Und der eine war schon mit bei uns auf dem Teamcamp, auf der Jungschaft-Freizeit vor etlichen Jahren und auf dem Teamcamp im letzten Jahr schon mit. Und am letzten Abend kam ich mit ihm ins Gespräch nach der Andacht, die ich gehalten hatte. In den Andachten haben wir immer davon berichtet, wie wir in unserem Leben mal entdeckt haben, dass Gott uns ruft, beziehungsweise zu etwas Bestimmtem, vielleicht einer Aufgabe auch beruft. Und wir kamen da so ins Gespräch und er sagte mir: Matthias, im letzten Jahr war das für mich alles noch sehr theoretisch. Aber jetzt möchte ich das mit dem Glauben auch für mich annehmen. Das ist sehr spannend. Ich bin gespannt, was daraus wird. Der Satz hat mich bewegt. Das war für mich theoretisch und jetzt möchte ich es für mich annehmen. Glaube kann sehr wohl zunächst mal für uns in der Theorie bleiben. Man weiß eine Menge. Vielleicht kann er auch wieder zur Theorie werden, also zur bloßen Theorie. Man weiß eine Menge, aber es betrifft das Herz nicht mehr. Und dieser junge Mann hatte jetzt entdeckt, jetzt trifft es mich plötzlich im Herzen. Ich kann damit etwas anfangen, es kommt ins Leben. Das wünsche ich mir, dass das auch für uns geschieht. Das kann uns ja auch, wenn wir schon lange mit Jesus leben, vielleicht auch ein paar Jahre nur so gehen, dass das, was mal gebrannt hat im Herzen, irgendwie nur noch Gewohnheit ist und kein aktuelles Leben mehr. Grundlage für die heutige Predigt ist, wie angekündigt, der Urtext des Glaubens an den lebendigen Gott. Nämlich aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 12, die ersten 4 Verse. Die lesen wir mal gemeinsam. Und der Herr sprach zu Abraham. Abraham hieß ja mal Abraham, bevor er einen neuen Namen bekommen hat. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot, das war sein Neffe, zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Wir lassen diese Worte auf uns wirken unter der Überschrift Der Ruf zum Leben. Der Ruf zum Leben. In 3 Teile habe ich das eingeteilt. Erstens, Gott ruft dich. Zweitens, Gott segnet dich. Drittens, Gott gebraucht dich. Gott ruft dich. Und der Herr sprach zu Abraham. Abraham wird in der Bibel auch Freund Gottes genannt, also Gottes Freund. Ganz enge, vertrauensvolle, liebevolle Beziehung. Und diese Freundschaft beginnt hier und beginnt so. Den Namen Abraham bekommt er erst später. Diese Worte, und der Herr sprach, kann man in der Bibel schon vorher lesen. Nämlich bei der Erschaffung der Welt. Und genau so einen Charakter hat das hier. Hier beginnt etwas Neues, nämlich der große Rettungsplan Gottes für seine Menschheit. Im Kapitel davor wird berichtet, wie beim Turmbau zu Babel die Menschheit sich einen Namen machen will, indem sie ein Bauwerk in den Himmel errichtet. Das war dort ausgewiesenermaßen das Ziel. Wir wollen uns einen Namen machen, denn sonst sind wir ja bedeutungslos. Was man heute noch davon weiß, von diesem Turmbau, ist, Nur das, er ist gescheitert. Mehr weiß man davon nicht mehr. Einen Namen hat die Menschheit davon nicht bekommen. Hier beginnt Gott etwas mit einem Menschen und will ihm einen Namen machen. Diesen Namen kennt man heute in der ganzen Welt. Das ist der Unterschied. Ob wir uns einen Namen machen und Bedeutung verschaffen wollen oder ob Gott uns einen Namen macht. Uns beim Namen nennt, könnte man auch wieder mit dem Teen Camp sagen. Es beginnt alles damit, dass Gott Abraham anspricht. So beginnt unser Leben mit Gott immer. Es geht übrigens auch so weiter und es wird auch so aufhören, was diese Welt angeht, dass Gott auf uns zukommt. Es fängt nie mit uns an. Es ist wichtig, dass man das immer wieder sich vor Augen hält. Aus meiner Sicht besteht darin auch die Lebendigkeit des Glaubens. Und auch die Gelegenheit, dass Glaube wieder lebendig werden kann, wenn er vertrocknet ist. Im Josua-Buch Kapitel 7 erfahren wir, dass Abraham mit seiner Familie fremden Göttern gedient hat vorher. Da kannte also diesen lebendigen Gott, der ihn da anspricht, gar nicht. Und nun bekommt er die Anweisung, aus seiner Umgebung auszutreten, aus seinem Heimatland, in dem er sich auskennt, von seiner Verwandtschaft mit all den Beziehungen, von seiner engeren Familie. Die Sippe bedeutete im alten Orient die einzige Sicherheit, die ein Mensch hatte. Da gab es keine UNO, gegen deren Konventionen man irgendwie auch verstoßen kann, wie wir ja auch erleben, und alle regen sich dann auf. Das gab es alles nicht. Da konnte einer mit dem anderen machen, was er wollte, außer er hatte eine Sippe. Abraham hatte auch keine eigenen Kinder, das heißt, eine ganz enge Familie gab es für ihn gar nicht, eben seine Frau. Er muss also in diesem Fall auch seine Altersvorsorge aufgeben. Tritt aus der Rentenversicherung aus. Wie kann man denn sowas von jemandem verlangen? Das geht doch nicht. Alle Sicherheiten, die bisher sein Leben getragen haben, soll Abraham verlassen. Nicht mehr und nicht weniger beinhalten diese Worte. Und das ist etwas, was ich zutiefst glaube. Wenn Gott jemanden zum Freund haben will, bringt er ihn oder sie an den Punkt, an dem er sich allein in Gottes Hände legen muss. In dem letztlich nur noch Gott übrig bleibt. Das kann früher oder später kommen, sage ich jetzt mal. Vielleicht kommt es sogar öfter, dass uns das so bewusst wird. Aber wir stehen mit leeren Händen vor Gott. Alles, was wir meinen, in der Hand zu haben, haben wir letztlich gar nicht in der Hand in unserem Leben. In Krisenzeiten merken wir das vielleicht, wenn wir uns die Offenheit gönnen. Oftmals kann man das in unserem Leben auch vergessen. In seinem Sohn Jesus Christus ist Gott dann einige tausend Jahre später über diese Erde gegangen und hat Menschen genau so herausgefordert. Komm, folge mir nach. Ich will dich zum Menschenfischer machen. Das war Thema der letzten Andacht dort auf dem Teen Camp. Komm zu mir und folge mir nach. Geh dorthin, wo ich mit dir hingehen will. Mache dort das, was ich durch dich machen will. So ist Jesus durch die Welt gegangen und er tut es bis heute, wenn auch unsichtbar. Aber immer, wenn wir seine Worte lesen, immer, wenn wir seine Worte weitergeben, dann spricht er Menschen an. Denn Gott brennt darauf, alle bei sich zu haben. Und wir können uns überlegen, was uns Sicherheit vermittelt. Und ob es uns möglicherweise daran hindert, uns ganz auf diesen Gott einzulassen, der uns ruft. Abraham kannte das Land gar nicht, in das er gehen sollte. Eine weitere Unsicherheit. Übrig bleibt ihm nur, dass er Gott hat. Ich glaube, es sind ehrliche Stunden, wenn wir in unserem Leben entdecken, mehr habe ich auch nicht in der Hand. Sicher ist in unserem Leben ziemlich wenig, finde ich. Abraham hat sich auf dieses Wagnis eingelassen, Gott kennenzulernen auf dem Weg, den Gott mit ihm geht. Dazu bist du auch eingeladen. Nicht wir selbst, sondern allein Gott kann uns in das Land unserer Sehnsucht führen. Da, wo wir eigentlich hinwollen und es vielleicht noch gar nicht wissen. Und da, wo unsere Bedürfnisse wirklich gestillt werden. Gelockt hat Gott Abraham mit weitreichenden Versprechen. Darum geht es als zweites. Gott segnet dich. Diese Worte kann man in ihrer Bedeutung nur unterschätzen. Es galt schon als Zeichen des Segens Gottes, wenn man viele Kinder hat. Nun soll aus Abraham ein großes Volk werden, obwohl er noch nicht einen einzigen Sohn hat. Außerdem verspricht Gott Abraham, ihn zu segnen. Das bedeutet, wenn man es wörtlich übersetzt, jemandem zu einem mit heilvoller Kraft Begabten machen. Das ist eine bestimmte Verbform im Hebräischen. Jemanden zu einem mit heilvoller Kraft Begabten machen. Das heißt, man macht nicht nur, also der Segnende, sondern man versetzt den anderen in einen anderen Zustand. Nämlich in den Zustand eines mit heilvoller Kraft Begabten. Das bedeutet segnen. Gott schenkt Abraham also eine neue Wirklichkeit. Er wird für Abraham sorgen und ihn beschützen. Und er wird Gelingen zu seinem Leben geben. Und er wird ihm einen großen Namen machen. Heute gilt Abraham als der Vater aller Glaubenden an den lebendigen Gott. Diese Versprechen an Abraham sind nicht geringer zu finden in dem, was uns Jesus Christus verspricht. Er hat auch gesagt, ich sorge für dich. Er hat auch gesagt, und er hat sich sogar selbst dafür gegeben, ich mache dich zu jemandem, der mit heilvoller Kraft begabt ist. Ich werde dein Leben zum Blühen bringen, dich dahin führen, wo du wirklich leben kannst, dir das Leben auch dort schenken, das echte Leben, wo es anders aussieht, als ob man dort leben könnte. Jesus klärt seine Jünger auf, beziehungsweise hat sie damals aufgeklärt, dass die Menschen, die ihn nicht kennen, damit nicht zurechtkommen werden, wenn wir mit ihm leben und dass das auch Schwierigkeiten geben wird. Aber auch unter diesen Bedingungen haben wir das echte Leben als Menschen, die Jesus glauben. Im Hebräerbrief können wir ja lesen, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das heißt, Jesus vermittelt uns viel mehr als etwas in dieser Welt, die ja ohnehin irgendwann vergeht, oder wir aus ihr. Auch Abraham ist immer ein Fremdling in dem Land geblieben, das Gott ihm versprochen hat. Und uns wird im Hebräerbrief gedeutet, das war alles ein Vorbild für das, was wir in Christus haben, in dieser Welt. Es wird noch nicht deutlich, was wir alles haben. Das wird es erst, wenn wir bei Gott ankommen. Das heißt, auch da wieder, wenn Jesus kommt und uns mitnimmt zu sich, ist ja immer Gott, der auf uns zukommt. Wir müssen gar nicht irgendwo ankommen. Gott hat schon immer auf seine ewige Welt abgezielt. Und als Freunde Gottes sind wir Staatsbürger im Himmel. Der Segen Gottes ist also nicht einfach, und das sage ich jetzt ganz bewusst, nur, dass wir immer glücklich sind in dieser Welt. Dass wir vor lauter Glücksgefühlen nur so strotzen. Das ist uns nicht versprochen. Das wird so sein, später, aber noch viel tiefer und stärker, als wir uns vorstellen können. Aber eben erst, wenn wir bei Gott ankommen. Aber Gottes Freude bricht immer wieder in unser Leben hinein. Deshalb sagt auch ein Apostel Paulus, freut euch in dem Herrn alle Wege, also jederzeit und überall. Wichtig für uns ist, dass es also nicht letztlich um diese Welt geht und wir deshalb nicht so an ihr kleben brauchen. Sonst verpassen wir den Aufbruch mit Gott. Sonst halten wir uns an Dinge, die uns nicht halten können. Bei Gott haben wir einen großen Namen. Jesus hat das ja auch mal so ausgedrückt, als seine Schüler zurückkamen von einem Einsatz und ganz begeistert davon waren, dass sogar böse Geister ausgefahren sind und sie Kranke heilen konnten und so. Und dann hat Jesus ihnen gesagt, freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Dabei geht es nicht um eine Vertröstung, sondern darum, dass das Leben hier schon ganz anders aussieht, wenn man das Kommende im Blick hat. Wenn man schon weiß, für mich ist alles geritzt und es wird großartig, dann kann man auch das, was in dieser Welt fast nicht zu ertragen ist, tragen. All das haben wir in Jesus, was Abraham schon versprochen wurde. Und Abraham wurde noch mehr gesagt, das ist nämlich das dritte, Gott gebraucht dich. Nun soll der Mann nicht nur für sich selber leben und für sich Gewinn haben, sondern auch andere sollen von ihm Gutes haben. Diese heilvolle Kraft, mit der Gott Abraham begabt, die soll auch auf andere überspringen. Er will sie austeilen, weitergeben, Gott, durch Abraham. Wer Abraham Gutes will, dem wird Gott Gutes geben. Er verbindet sogar, wie Menschen mit Abraham umgehen, verbindet Gott sogar mit der Freundschaft zu Abraham. Wer Abraham Böses will, den wird Gott mit seinem Gericht treffen. So heißt es wörtlich eigentlich, wenn es ums Verfluchen geht. Und alle Generationen, alle Geschlechter will Gott segnen durch Abraham. Der Segen, den die Menschheit verloren hat, soll also durch Abraham wieder zu ihr kommen. Und das ist in Jesus Christus passiert. Davon wusste Abraham noch nichts, dass das sogar weit über ihn hinausgeht. Aber Jesus ist in unsere Welt getreten, um genau das Wirklichkeit werden zu lassen. Dass dieser Segen Gottes wieder auf uns Menschen kommt. Abraham hat keine Lebensleistung vorzuweisen, wie wir sie bemessen würden. Ich war ja mal auf dem Geburtstag eines Pastors, an dem Ort, wo ich vorher war. Und er wurde auch auf seine Dienstzeit zurückgeblickt. Und lauter Bauwerke und so, die errichtet worden sind unter seiner Regie, wurden da genannt. Fand ich spannend. Ich dachte, was bleibt eigentlich davon, was wir in dieser Welt machen? Wir haben so gewisse Kategorien. Andere beschreiben Karriereschritte. Bei meiner Fußballmannschaft freuen sich gerade noch alle Spieler über die Titel, die wir errungen haben. Lebensleistung. Da werden Menschen in unserer Welt für ihre Lebensleistung gewürdigt. Und wenn sie nur darin bestand, dass sie viel Geld verdient haben, weil sie viel Schallplatten verkauft haben oder was weiß ich. Manchmal sehr seltsam, finde ich, so die Lebensleistungen, die so benannt werden. Wenn man vor allem selber was davon hat, was braucht man denn noch eine Belohnung dafür? Denke ich dann immer, aber gut. Abraham hat keine dieser Lebensleistungskategorien je berührt. Das Einzige, das Zentrale, das Entscheidende, was über sein Leben in der Bibel gesagt wird, ist, er vertraute Gott. Mehr hat der Bursche nicht geleistet. Da könnte man doch jetzt als Christ, die wir das eigentlich viel tiefer wissen könnten, sich mal fragen, warum oder wofür strampeln wir uns eigentlich in unserem Leben immer wieder so ab? als ob es darauf ankommt, was wir geleistet haben. Warum sind wir so niedergeschlagen, wenn die Dinge, die wir tun, keinen Erfolg haben? Ich predige mir ja immer als Erstem. Worüber freuen wir uns eigentlich, wenn wir so begeistert davon sind, dass unsere Pläne aufgegangen sind? Das Einzige, was man von Abraham sagen kann, ist, dass er Gott vertraut hat. Und das jetzt auch nicht als so eine Geschichte. Das Vertrauen von Abraham wuchs stetig an, was der sich alles geleistet hat. Also ich meine nicht im materiellen Sinne. Hat er andere Leute belogen? Hat er seine Frau da irgendwie an einen König weitergegeben und sie als seine Schwester ausgegeben und so weiter? Und der König nimmt sie sich. Wäre es seine Frau gewesen, hätte Abraham nämlich erst umbringen müssen. Und so, das Ganze macht er auch nicht nur einmal, nachdem Gott ihn schon darauf hingewiesen hat, du, damit hast du eigentlich alles aufs Spiel gesetzt. Die sollte von dir Kinder kriegen, wäre die jetzt beim König gewesen, hätten wir das alles vergessen können. Dann macht er das Ganze nochmal. So wie manche sagen, man sollte einen Fehler nie zweimal machen. Da hat Abraham drauf gepfiffen. Ja, und dann wollte er Gott auch helfen. Ich meine, das ist ja auch bei den Jüngern von Jesus immer wieder zu beobachten. Ich finde das ja, es ist zum Schießen, finde ich, wie die immer wieder den Eindruck haben, also Jesus hat ja mal wieder keine Ahnung vom Leben und da müssen wir ihm ja mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ne, so nach dem Motto, Mensch, die haben alle nichts zu essen, da musst du doch mal oder so und so musst du das mal machen. Sogar die Mutter von Jesus sagte, Mensch, die haben keinen Wein mehr und so. Das ist total spannend, wo wir meinen, wir müssten Gott nachhelfen. Und da sagt doch die Frau von Abraham, Mensch, also wir kriegen ja nun immer noch keine Kinder, die war ja nun unfruchtbar. Nach etlichen Jahren sagt sie, wir kriegen ja immer noch keine Kinder. Mensch, da kannst du doch die Magd nehmen, die Kinder würden ja dann als deine Kinder gelten. Wahrscheinlich wartet Gott darauf, dass wir jetzt auch mal unseren eigenen Teil dazu tun. So eine krumme Dinger. Nichts von immer Gott vertraut und jawohl, Gott sagt und ich mache und so. Und wieder muss Gott ihnen zeigen, ja, könnt ihr alles machen, aber das war nicht mein Plan. So machen wir das nicht. Abraham wird in der Bibel Freund Gottes genannt. Das ist seine Lebensleistung. Er hat einfach Gott vertraut. Wir sagen dann, Moment, das ist doch keine Leistung. Nein, Vertrauen hat wirklich nichts mit Leistung zu tun, das stimmt. Vertrauen hängt von dem ab, dem man vertraut. Ob der zuverlässig und vertrauenswürdig ist. Also natürlich auch davon, ob ich das ihm auch noch erlaube, beziehungsweise zugestehe. Aber wenn der sich mir als vertrauenswürdig erweist, dann ist doch das Vertrauen keine Leistung. Deshalb können wir aufhören, auch in Gemeinden uns abzustrampeln, voneinander zu verstecken, als ob unser Leben letztlich doch davon abhängt, was wir geschafft haben, was uns vielleicht nicht schief gegangen ist und so, sondern wir können wohl einfach diesem Gott vertrauen, dass er wahr macht, was er uns versprochen hat. Könnte sein, dass dann der Segen Gottes nicht nur in unserem Leben zur Entfaltung kommt, sondern im Leben vieler anderer Menschen auch. Abraham zog jedenfalls aus. Der machte sich wirklich auf den Weg, obwohl es blanker Unsinn war, der ihm vor Augen stand. Aus ihm sollte ein großes Volk werden und er war schon alt und hatte kein Kind. Und seine Frau war auch unfruchtbar. Menschlich war alles unmöglich. Aber er bricht auf. Wir haben uns das vielleicht in unserem Leben, auch als Christen, schon lange eingerichtet, alles so. Uns unsere Sicherheiten doch wieder geschafft. Kümmern uns um unsere Befindlichkeiten, möglicherweise um unsere Hobbys, um die Titel und Karrieresprünge, haben genug damit zu tun, unsere Arbeit auszuüben, unser Hab und Gut zu pflegen, klammheimlich leben wir vielleicht auch für unsere Immobilien, die uns vielleicht auch immobil machen für Gott. Könnte sein. Wie auch immer, Gott ruft uns ohne diese Umstände, in diesen Umständen zur Bewegung auf. zur Bewegung des Vertrauens auf ihn. Ernst zu nehmen, was er uns sagt und das jetzt in unser Leben umzusetzen. Und wenn es was kostet, dann kostet es was. Und es wird wohl was kosten, was auch immer. Das kann jeder heute mit unserem Gott besprechen, was ihn hindert und was es ihn also kosten würde. Es geht nicht darum, dass man das jetzt einfach irgendwie zwanghaft sagt, ich muss jetzt dies und jenes abgeben, sondern es geht darum, Gott zu vertrauen und was mich daran hindert, aufzugeben. Sich von ihm gebrauchen lassen, auf ihn hören, jeden Tag seine Liebe in sich aufnehmen und sie weitergeben an die Menschen, die wir treffen, ob in der Schule, in der Sauna, im Zug, im Büro, in der Küche, in der Kirche, im Stau, im Urlaub oder wo auch immer. Jesus hat ja mal so gesagt, wer damit beschäftigt ist, sich nur zu beschaffen, was er zum Leben braucht, der lebt ja so wie die, die Gott gar nicht kennen. Das braucht ihr nicht, sagt er. Das braucht eure Gedanken nicht in Anspruch nehmen, sondern das, was Gott auf dem Herzen liegt. Dann wird Gott uns schon mit allem versorgen. Es war nun interessant, neulich zeigte mir jemand ein Formular, das er für seinen Sohn in der Schule ausfüllen sollte. Da stand bei der Unterschriftszeile Sorgenberechtigter. Sorgenberechtigter. Ja, so führen wir uns immer wieder auf. Wir sind die Sorgenberechtigte. Und wenn es um die Kinder geht, dann natürlich als allererstes. Wir haben das Recht, uns Sorgen zu machen. Das wollen die Kinder zwar gar nicht, aber wir haben das Recht, uns Sorgen zu machen. Über alles Mögliche. Und da sind wir auch erfinderisch, worüber man sich alles Sorgen machen kann. Und wir denken, wir sind im Recht. Gott sagt, ich werde für dich sorgen. Deshalb wird uns im Neuen Testament empfohlen, alle eure Sorgen werft auf ihn. Weg damit. Sag sie ihm und er nimmt sich ihre an. Und du kannst das tun, was du tun musst, kannst es aber fröhlich tun und unverkrampft, weil der Erfolg nicht in deiner Hand liegt. Ja, ich habe mir vorgenommen, das will ich jetzt wieder üben. Vielleicht macht ihr mit. Und wir können uns gegenseitig erzählen, was dabei rauskommt, wenn man Gott seine Sorgen überlässt und fröhlich macht, was zu tun ist. Gott will die Menschen um uns her segnen. Er will ihnen seine Rettung mitteilen durch uns, in Wort und Tat. Bei dem einen vielleicht mehr durchs Wort, je nach Begabung, bei dem anderen oder der anderen vielleicht mehr durch die Tat. Dafür sind wir in dieser Welt, ihr Lieben, Segensträger und Überträger zu sein. Der Ruf zum Leben. Jesus ruft dich, dich auf ihn zu verlassen. Er will dich beschenken und andere durch dich. Er macht mit dir und aus dir und anderen mehr, als du dir vorstellen kannst. Er verspricht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Das ist alles, was wir brauchen. Amen.